SWR Kultur Hörbuch.
Die Schlafenden von Anthony Passeron, Folge 7. Es liest Valentin Richter. HIV 87. Im Juli 1987 beginnt in Paris die therapeutische Studie HIV 87, an der 1650 Patienten teilnehmen. Ziel ist es, die Wirksamkeit und Toxizität von Natriumdiethyldithiocarbamat zu untersuchen, ein Mittel, in dem man damals viel Potenzial sieht. Im Jahr 1983 wurde dieses Mittel, auch bekannt unter dem Namen Imutiol, im Rahmen der INE-83-Studie 6 Patienten verabreicht. Da die ersten Ergebnisse vielversprechend waren, wurden in Europa und den USA nach und nach weitere Versuche mit größeren Kohorten durchgeführt. Die HIV-87-Studie ist die ehrgeizigste dieser Untersuchungen. Über 2 Jahre hinweg werden HIV-positive Probanden einmal wöchentlich mit Imutiol versorgt. Der Fokus der Wissenschaftler richtet sich während des gesamten Verlaufs der Studie auf 3 Beobachtungskriterien: die fortschreitende Manifestation der Infektion, die Sterblichkeit und die Entwicklung der T4-Lymphozyten. Wie so oft erhält die Hälfte der Patientenkohorte ein Placebo. Am 27. März 1991 werden die für ermutigend befundenen Resultate einer von Professor Evan Hirsch angeleiteten Studie im renommierten Journal of the American Medical Association veröffentlicht. Weltweit wird in der Presse darüber berichtet. Das Pharmalabor Pasteur Mérieux gibt darauf bekannt, vom französischen Gesundheitsministerium die Genehmigung für den Vertrieb des Medikaments erhalten zu haben, auf das sich nun alle Hoffnungen konzentrieren. Doch 4 Monate später stellt sich entgegen den ersten in der amerikanischen Fachzeitschrift veröffentlichten Zahlen heraus, dass das Risiko eines Fortschreitens der Infektion bei den mit Imutiol behandelten Patienten letztlich höher ist als bei denen, die ein Placebo erhalten haben. Bei der Entwicklung der Anzahl der T4-Lymphozyten ist kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Patientengruppen zu ermitteln. Die Enttäuschung ist umso größer, da die Studie auf einen relativ langen Zeitraum angelegt war. Am 23. Juli 1991 kündigt Pasteur Mérieux einseitig, ohne die Ärzte und Erkrankten vorab zu informieren, per Pressemitteilung an, dass der Vertrieb des Produktes eingestellt werde. Bereits am nächsten Tag sind die Telefonleitungen des AIDS-Info-Services überlastet. Besorgte Patienten suchen Rat wegen der potenziell gefährlichen Auswirkungen des Mittels, das sie über Monate eingenommen haben. Die Imutiol-Therapie hatte große Erwartungen in ihnen und ihren Angehörigen geweckt. Sie sind frustriert, fühlen sich im Stich gelassen. Die AIDS-Hilfsorganisationen begehren auf. Besonders aktiv ist ACT UP Paris, eine Gruppierung, die Didier Lestrade 2 Jahre zuvor nach dem Vorbild von ACT UP New York gegründet hat. Man bedauert, dass es keine offene Pressekonferenz für Journalisten und Vertreter von Interessenverbänden gegeben hat, um die abrupte Aussetzung von Imutiol zu erklären. Die Überraschung ist auch deswegen so groß, weil die Erprobung des Präparats, dessen Wirksamkeit nie in vitro nachgewiesen worden war, fast 8 Jahre dauerte. 8 Jahre des Wartens. 8 Jahre voller banger Fragen und vergeblicher Hoffnungen. 8 Jahre, in denen die Beschwerden der verzweifelten Patienten immer deutlicher zutage traten. Schweigen. Über Desirées Krankheit hatte man in unserer Familie stets geschwiegen. Ebenso wenig sprach man über die gesundheitlichen Probleme seiner Tochter. Da ihre Eltern nun für immer entschlafen waren, schnitt nie jemand das Böse an, das durch Emilys Adern trieb. Bestimmt dachten alle daran, wenn sie im Licht eines Fensters stand, den Blick in die Ferne gerichtet. Im Stillen fürchtete man sich vor der Zukunft. Man versuchte, auf jede Frage des Mädchens eine Antwort zu improvisieren. Die Fragen wurden immer drängender, je älter Emily wurde und je bemerkbarer sich das Virus machte. Sie starrte auf die gerahmten Porträts ihrer Eltern, die auf den Möbeln in ihrem Zimmer standen, und wollte plötzlich genaueres wissen. Dessen ungeachtet und trotz der Gerüchte, die in der Schule kursierten, hielt die Familie eisern an ihrem Schweigen fest. Samstags übernachteten mein Bruder und ich manchmal bei unseren Großeltern, wenn unsere Eltern zum Essen bei Freunden eingeladen waren. Meine Mutter setzte uns abends in der Metzgerei ab und fuhr mit meinem Vater wieder los, sobald das Rollgitter heruntergelassen war. Während wir mit Emily im Arbeitsraum spielten, bereitete meine Großmutter das Abendessen vor. Und mein Großvater putzte den Laden für den Verkauf am Sonntagmorgen. Später aßen wir alle zusammen in der behelfsmäßigen Küche der Metzgerei. Vor allem Emily freute sich über unsere Gesellschaft. Nach dem Essen gingen wir zu Fuß hinüber zum Schuppen, dem Haus meiner Großeltern. Dort würden wir Kinder bald unter eine Decke schlüpfen und bei einem Walt Disney Videofilm einschlafen. Zuvor aber bewunderten wir unterwegs den Sternenhimmel. Oft deutete Emily auf die zwei hellsten Sterne und sagte, das seien ihre Eltern, die uns vom Himmel aus beobachteten. Wenn ich anmerkte, dass diese Theorie aber gar nicht zu dem passte, was wir in der Schule über Sterne und das Sonnensystem gelernt hatten, bekräftigte meine Großmutter Emilys Version. Denn sie entsprach dem Familienmythos über das Schicksal von Brigitte und Desiree. Man hatte Emily erklärt, dass ihr Vater und ihre Mutter in jungen Jahren krank geworden und dann fortgegangen seien, zu den Gestirnen über den im Blau der Sommernächte schwarzen Bergen. Einmal, als mein Bruder und ich mit einem Freund vor lauter Langeweile von der Brücke in den Fluss spuckten, fing der Freund plötzlich von unserer Cousine an. Er fragte, ob wir wussten, dass sie AIDS hat. Ich war empört. Ich hörte dieses Wort nicht zum ersten Mal, aber bisher war es immer nur im Zusammenhang mit Homosexuellen oder Drogenabhängigen gefallen. Deshalb gab ich in aller Bestimmtheit zurück, meine Cousine sei weder homosexuell noch drogenabhängig. Sie habe kein AIDS. Ich betete den Familiensermon herunter, Emily habe eine schwere Krankheit, von der sie irgendwann geheilt sein werde. Ich bemerkte den peinlich berührten Blick meines Freundes. Nicht nur glaubte er mir nicht, sondern es schien ihm auch leid zu tun, dass ich immer noch dieser Geschichte aufsaß. Kaum zu Hause stürmte ich zu meiner Mutter in die Küche, um ihr von dieser seltsamen Unterredung zu berichten. Seufzend legte sie das Messer beiseite und sagte, ohne den Blick von der Arbeitsplatte zu heben, ja, Emily habe AIDS. Trotzdem, obwohl es stimmte, solle ich ihr unter keinen Umständen davon erzählen. Es werde ihr nicht helfen, wenn sie es jetzt nach all den Jahren erfuhr. Es werde sie bloß ängstigen und zur Verzweiflung bringen. Dabei müsse sie doch stark sein und weiterkämpfen. Sie dürfe auf keinen Fall den Kopf hängen lassen. Es handele sich um eine Krankheit, die einen schnell auffresse, wenn man sich ihr hingab. Ich entgegnete meiner Mutter, wie zuvor meinem Mitschüler, dass meine Cousine in ihrem Alter doch gar kein AIDS bekommen könne, weil sie weder homosexuell noch drogenabhängig sei. Das ergebe überhaupt keinen Sinn. Sie habe es von ihren Eltern. So erklärte es mir meine Mutter. Desiree und Brigitte hätten sich Drogen gespritzt und einander mit den Spritzen angesteckt. Als Brigitte schwanger wurde, übertrug sie die Krankheit auf Emily. In drei Sätzen halste meine Mutter mir meinen Anteil der familiären Bürde auf. Eine Flut von Fragen brach über mich herein, die ich ihr nicht stellen konnte. Sie war selbst zu aufgewühlt von dem, was sie mir soeben enthüllt hatte. Meine Erinnerungen wurden mit einer neuen Bedeutung überschrieben. Brigittes Magerkeit, als wir sie das letzte Mal im Dorf gesehen hatten. Desirées Ausgezehrtheit auf den Familienfotos. Der verkrampfte Kiefer meines Vaters, als es um Amsterdam ging. Die Sorge meiner Mutter, wenn Emily sich beim Spielen im Garten verletzte. Ihre Angst, sobald sie blutete. Die Wunden, die um jeden Preis verheilen mussten. Concorde. 1987 wird in einer amerikanischen Studie die Wirksamkeit von AZT bei AIDS-Patienten im fortgeschrittenen Stadium hervorgehoben. In Frankreich und Großbritannien bleibt man skeptisch, insbesondere was die Wirksamkeit des Mittels bei asymptomatischen HIV-Positiven, das heißt bei noch nicht erkrankten Infizierten, angeht. Natürlich zeigt die amerikanische Studie, dass die Zahl der T4-Lymphozyten bei einem Großteil der Probanden wieder deutlich ansteigt. aber es ist vielleicht zu früh für eine Bewertung. Es liegen noch keine mit konkreten Zahlen unterlegten Analysen dazu vor, wie AZT sich langfristig auf die Sterblichkeit der Erkrankten auswirkt. 1988 starten französische und britische Forscher die sogenannte Concorde-Studie, ein Forschungsprojekt mit der bis dahin größten Probandenkohorte, die je zur Evaluation eines Präparats herangezogen wurde. Bei 1749 HIV-positiven Personen wird der Verlauf der Infektion unter Gabe von AZT beobachtet. Ziel ist es, die Langzeitwirkung des Mittels zu untersuchen. Das gigantische Vorhaben ist auf über 5 Jahre angelegt. Die Amerikaner messen der europäischen Studie keine große Bedeutung bei, da sie auf einer langsamen Methodik und angeblich veralteten Indikatoren beruht. In den französischen und britischen Laboratorien teilt man die Patienten in 2 Gruppen. In der asymptomatischen Phase erhalten die Patienten der ersten Gruppe Ciduvodin, sprich AZT. Denen der zweiten wird ein Placebo verabreicht. Sobald die Krankheit bei einem Patienten tatsächlich ausbricht, wird er, unabhängig von der Gruppe, der er angehört, mit Ciduvodin behandelt. Am 2. April 1993 veröffentlicht die Zeitschrift The Lancet die Ergebnisse der Concorde-Studie. Die Zahlen sind schonungslos und treten einem Zweifel entgegen, in den viele Kranke große Hoffnung gesetzt hatten. Nach 5 Jahren Behandlung sterben, trotz eines deutlichen Anstiegs der T4-Lymphozyten, 8% der Patienten aus Gruppe 1, die sofort AZT erhielten. Bei den später therapierten Probanden aus Gruppe 2 sind es 7%. Das Fazit ist eindeutig. Bei den früh behandelten asymptomatischen Personen ist kein signifikanter Nutzen durch die Gabe von AZT zu erkennen. Entgegen der weit verbreiteten Meinung hält AZT, wenn es vor Ausbruch der Krankheit genommen wird, weder die Progression der Virusinfektion auf, noch verlängert es die Lebenszeit. Vor allem aber bestätigt sich die Toxizität des Wirkstoffs. Sein Image als Wundermittel rückt in weite Ferne. Der Pharmakonzern Burroughs Wellcome stellt die Seriosität der Concorde-Studie in Frage. Er sieht den Kurs seiner Aktien binnen weniger Minuten in den Keller stürzen. In Frankreich ist der Aufschrei groß. Zumal die Medien die Information aus The Lancet melden und so die etwa 14.000 mit AZT behandelten Franzosen warnen, ehe die ANRS, die Nationale Agentur für AIDS-Forschung, dazu Stellung nimmt. Nach der Serie von Misserfolgen, erst HPA23, dann Imutiol, das überstürzt vom Markt genommen wurde, nun AZT, wächst die Verzweiflung. Die Sackgasse. 1994, als Emily 10 wurde, kam es zu dem Umschwung, den die ganze Familie seit ihrer Geburt gefürchtet hatte. Das schlafende Virus war nicht von einem auf den anderen Tag erwacht. Seit Jahren schon machte es sich immer heftiger und immer regelmäßiger bemerkbar. Aber erst zu Beginn dieses neuen, kurzen Lebensjahrzehnts gewann es die Oberhand über die Gesundheit des Kindes. Die Ärzte waren bis dahin mit den Ergebnissen ihrer AZT-Therapien zufrieden gewesen. Das Mittel wirkte keine Wunder, aber es schien Emilys Immunsystem zu stabilisieren. Nach einer Weile jedoch schlug das Ciduvodin bei Emily wie bei so vielen anderen Patienten nicht mehr an. Von medizinischer Seite teilte man unserer Familie mit, es gebe keine andere Behandlungsmöglichkeit. Das Einzige, was man tun könne, sei, die Schmerzen des Kindes zu lindern. Das Ende der Sackgasse war erreicht. Die Ärzte standen ratlos vor uns Angehörigen und wir vor dem kleinen Mädchen. Keiner in der Familie hatte viel Ahnung von Virologie und doch wussten wir alle, was als nächstes passieren würde. Es war das 3. Mal, dass sich die Tragödie im engsten Kreis abspielte. Egal, welche Fortschritte die Forschung verzeichnen konnte, Emily würde das gleiche Schicksal wie ihre Eltern ereilen. Wir mussten einen Grund finden, um mit ihr zu kämpfen. Einen Grund dafür, dass es sich lohnte. Nicht, weil es doch irgendwo in den Sternen einen solchen Grund geben musste, sondern weil wir keine andere Wahl hatten. Die Situation verlangte von uns, in einem Universum ohne Hoffnung zu hoffen. In einer Welt ohne Zukunft zu planen. In einer Welt ohne Sieg zu kämpfen. Wir waren dazu verdammt, im vollen Bewusstsein der Vergeblichkeit zu handeln. Niemand hat sich gedrückt. Alle haben sich heldenhaft verhalten. Nicht im Sinne der amerikanischen Kinohelden, nein. Jeder steckte bis zum Schluss in der Rolle einer bescheidenen, hilflosen Figur, die Teil einer absurden Handlung war, in der es um nichts mehr ging. Einer Welt, in der es nichts mehr zu retten gab. Meine Großmutter wich ihrer Enkelin kaum noch von der Seite. Auch mein Großvater besuchte sie so oft wie möglich im Krankenhaus. Für Emily ließ er sogar seine Liefertouren ausfallen, die ihn bis dahin mental über Wasser gehalten hatten. Meine Eltern, meine Onkel und meine Tante fuhren im Wechsel nach der Arbeit nach Nizza, um bei Emily zu sein. Sie saßen am Krankenbett der Kleinen und ermutigten sie zum Essen, waren bemüht, mit ihr über die Zukunft zu sprechen. Erst spät in der Nacht kehrten sie ins Dorf zurück, erschöpft und verzweifelt. Dennoch war allen klar, dass es nur eine Gewissheit gab: Der Kampf war verloren. Meinem Bruder und mir flößte Emilys Krankheit Furcht ein. Wir weigerten uns, sie im Krankenhaus zu besuchen. Unsere Eltern waren hin und her gerissen. Sie wollten uns schützen und gleichzeitig Emily die Möglichkeit geben, ihre Cousins noch einmal zu sehen. Eine Zeit lang fand mein Vater einen Weg, uns zu einem Besuch zu nötigen. Er schlug uns jeden Sonntag vor, mit ihm in Nizza ins Kino zu gehen. Da es in der Veranstaltungshalle des Dorfes nur eine Filmvorführung pro Woche gab, meistens für Erwachsene, klang sein Vorschlag natürlich sehr verführerisch. Als wir nach dem Kino aus der Tiefgarage fuhren, verkündete er uns auf einmal, dass wir die Gelegenheit für einen Besuch bei unserer Cousine nutzen sollten. Mein Bruder und ich saßen in der Falle. Es gab kein Entkommen für uns aus dem alten Fort, der bereits über die Promenade des Anglais Richtung Krankenhaus rauschte. Während es im Aufzug langsam Stockwerk um Stockwerk nach oben ging, suchte ich den Blick meines Vaters. Ich flehte ihn stumm an, von seinem Vorhaben abzulassen. Im Laufe der Wochen wurde meinen Eltern bewusst, wie sehr die Situation auch auf uns lastete. Sie hörten auf, uns zu zwingen, Emily zu besuchen. Hin und wieder durften wir meinen Vater trotzdem ins Kino begleiten, bevor er sich auf den Weg ins Krankenhaus machte. Wenn wir auf Emilys Station ankamen, erlaubte er uns mit einem enttäuschten Seufzer, bei den Fahrstühlen auf ihn zu warten. Dann verschwand er. Wenige Meter entfernt, in einem Zimmer, von dem wir nur die Tür sahen. Die ganze Zeit, bis er wieder aus dieser Tür heraustrat, starrten wir beschämt auf unsere Turnschuhe. Ich erinnere mich, dass wir bei unserem letzten Besuch im Krankenhaus Emilys Großmutter mütterlicherseits begegneten. Sie hatte sich gerade von ihrer Enkelin verabschiedet, um für meinen Vater Platz zu machen. Sie war überrascht, meinen Bruder und mich anzutreffen, und beschwor uns nun ihrerseits, unserer Cousine guten Tag zu sagen. In meiner Erinnerung sehe ich zwei völlig verschüchterte Kinder wortlos den Kopf schütteln, den Rücken gegen die Aufzugtür gepresst. Auf der Fahrt nach Hause sagte nie jemand ein Wort. Wir hörten einen Radiosender, den man im Dorf nicht empfangen konnte. Manchmal entlockte ein alter Coluche-Sketch meinem Vater ein Lachen, das uns endlich erlöste. Scheiße, was für eine Knallcharge der Typ. Die Frequenz verlor sich, sobald wir uns der Schlucht näherten, dann herrschte wieder Stille. Im Dunkeln konnte man nur noch die über die schwarzen Bergmassen verstreuten Straßenlaternen erkennen. Um das Schweigen zu brechen, fragte ich meinen Vater nach der Funktion eines Kontrolllämpchens auf dem Armaturenbrett oder wollte wissen, welches Dorf dort in der Ferne schimmerte. Seine Sätze wurden immer länger, je mehr Fragen ich stellte. Er erklärte uns, wie ein Auto funktionierte und schwenkte dann über zu einigen Geschichten aus seiner Jugend, als er seinen Vater noch auf dessen Touren mit dem Lastwagen begleitete. Seine Worte wärmten uns. Wir hörten ihm zu, das Gesicht gegen die Scheibe gepresst. Solche Gespräche waren unsere Art, wieder in Kontakt zu treten, wieder an das normale Leben anzuknüpfen, nachdem wir mit etwas konfrontiert gewesen waren, das dem Tod so schrecklich nahe kam. Als sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte, wurde Emily nicht mehr zwischen Dorf und Krankenhaus hin und her transportiert. Sie verließ die Klinik Longval nicht mehr, auch nicht zu besonderen Anlässen, Familienfesten oder Geburtstagen. Das Kinderkrankenhaus war ihr letztes Zuhause geworden. Ihre Schule, ihr ganzes Universum. Ein winziges Universum mit Fenstern zur Promenade des Anglais. Sie sah die vielen Autos, die sorglosen Spaziergänger und dahinter das tiefblaue Meer. Die Welt drehte sich weiter, aber ihr war sie nun nicht mehr zugänglich und auch gleichgültig. Eines Tages, als sie die Familie wieder einmal zur Ursache ihrer Krankheit befragte, flüsterte sie seufzend, dass sie das alles nie hätte durchstehen müssen, wenn ihre Eltern keine Dummheiten gemacht hätten. Was von der Geschichte hatte sie tatsächlich verstanden? Wahrscheinlich alles. Sie wird sich an das Gerede in der Schule und auf den Straßen des Dorfes erinnert haben. In der Abgeschiedenheit ihres Krankenzimmers müssen diese Geschichten wieder hochgekommen sein. Da man jede Form von zielgerichteter Behandlung aufgegeben hatte, erhielt Emily immer mehr Medikamente zur Schmerzlinderung. Ihr Gesicht war ganz aufgedunsen davon. Sie musste so viele Mittel schlucken, dass ihr darüber das letzte bisschen Appetit verging. Sie wurde dünner und dünner. Sie bat oft darum, ihre Cousins und Cousinen sehen zu dürfen, die nicht mehr kamen. Die Kleinen hätten einen harmlosen Infekt anschleppen können, der für sie womöglich tödlich gewesen wäre. Bei den größeren Kindern saß, trotz der Vorbereitung durch ihre Eltern, der Schock darüber zu tief, dass Emily nur noch der Geist der Cousine war, mit der sie früher gespielt hatten. Delta. Anfang der 1990er Jahre sucht man nach effizienteren Behandlungen als der AZT-Therapie, da das Mittel schwere Nebenwirkungen verursacht. Als neue Wirkstoffe auf den Markt kommen, testen Wissenschaftler auf der ganzen Welt sie gegen das Virus. Nachdem die Concord-Studie so viele Hoffnungen enttäuscht hat, erwartet man die Resultate dieser Experimente mit großer Spannung. Man verabschiedet sich indes nicht vollständig von AZT. Denn trotz der Nebenwirkungen hat sich unter der Gabe des Medikaments die Anzahl der T4-Lymphozyten erwiesenermaßen wieder erhöht und das Immunsystem der Patienten vorübergehend stabilisiert. Das Mittel wird also weiterhin verschrieben, allerdings in geringeren Dosen. Die bislang zugelassenen Dosierungen waren aufgrund fehlender vorausgehender Studien zu hoch. Sie verzehnfachten die Nebenwirkungen, ohne den Nutzen für die Patienten zu steigern. Man versucht nun, AZT mit anderen Substanzen zu kombinieren, um seine Nachteile auszugleichen. In diesem Kontext testet Christine Katlamar mit Hilfe einiger Kollegen der Pitié-Salpêtrière eine Kombination aus AZT und 3TC. Das Labor Glaxo Wellcome, entstanden aus dem Zusammenschluss der Laboratorien Burroughs Wellcome und Glaxo, plant damals, die Produktion der Substanz 3TC einzustellen, da es keine nennenswerte Wirkung auf T4-Lymphozyten zeige. Die Ergebnisse eines ersten In-vitro-Versuchs in den Pariser Laboratorien stehen dieser Aussage jedoch entgegen. In virologischen Kulturen wirkt die Kombination AZT-3TC. Christine Katlamar setzt sich für relativ flexible Therapieversuche ein, um Zeit zu gewinnen. Es gelingt ihr, Glaxo Wellcome davon zu überzeugen, die Produktion von 3TC vorerst nicht aufzugeben, damit sie eine breit angelegte Studie mit freiwilligen Patienten realisieren kann. Nach 6 Monaten Therapie sinkt die Sterblichkeit der Probanden und ihr Gesundheitszustand verbessert sich leicht. Als Katlamar diese Resultate auf einem Kongress in Glasgow vorstellt, nimmt sie in den Augen ihrer Zuhörer einen neuen Hoffnungsschimmer wahr. Zur gleichen Zeit beginnt unter der Leitung von Jean-Paul Lévy und Maxime Seligman die sogenannte Delta-Studie, an der sich die französische ANRS und der englische Medical Research Council beteiligen. Auch hier geht es darum, AZT mit einem anderen Wirkstoff, DDI oder DDC, zu kombinieren, und zwar bei über 3000 Patienten, die manifest krank oder asymptomatisch sind. Die erste Gruppe, Delta 1, besteht aus 1083 Patienten, die bisher nicht mit AZT behandelt wurden. Die zweite Gruppe, Delta 2, setzt sich aus 2131 Patienten zusammen, die bereits Erfahrungen mit antiretroviralen Medikamenten gemacht haben. Die Ergebnisse, die am 13. September 1995 nach 26 Monaten Behandlung vorgelegt werden, stuft der Lenkungsausschuss als so aussagekräftig ein, dass er den sofortigen Abbruch der Studie empfiehlt. Zunächst ist festzuhalten, dass es in beiden Gruppen eine starke Tendenz zum Abbruch der Therapie gab. AZT allein hatte sich bereits als problematisches Mittel erwiesen, was die Nebenwirkungen betrifft. In Kombination mit einer anderen Substanz waren diese Begleiterscheinungen für die Kranken noch schwerer auszuhalten. Bei fast 2/3 der Patienten wurde die Behandlung meist auf eigenen Wunsch abgebrochen. Dennoch war in der Delta-1-Gruppe ein deutlicher Rückgang der Sterblichkeit, allem Anschein nach um 38%, bei denjenigen zu verzeichnen, die eine duale Therapie fortsetzen konnten. In der Delta-2-Gruppe sind die Resultate weit weniger zufriedenstellend. Sowohl in Bezug auf die Sterblichkeit als auch auf die Lebensdauer ist bei Patienten, die bereits antiretrovirale Medikamente eingenommen hatten, kaum ein Vorteil der dualen Therapie erkennbar. Die Delta-Studie wie auch die Untersuchungen an der Pitié-Salpêtrière zeigen, dass man AZT eher als Kombinations- denn als Monotherapie verordnen sollte. Zum ersten Mal belegen solide Studien, dass Ziduvodin kombiniert mit einem anderen Wirkstoff die mit der Infektion einhergehenden Komplikationen hinauszögert und die Lebenserwartung der Patienten deutlich erhöht. Gott Vater. Ich weiß nicht, ob meine Mutter je an Gott geglaubt hat. Ich glaube nicht, dass ihr das gelungen ist. Die wenigen Glaubensschnipsel, die sie noch in sich trug, scheiterten an der Realität. Es waren mein Bruder und ich, die sich unbedingt anmelden wollten für den wöchentlichen Religionsunterricht, den der Dorfpfarrer in der Mittagszeit abhielt. Die meisten unserer Mitschüler nahmen daran teil, während wir mehr oder weniger allein auf dem Schulhof herumstrichen. Der Unterricht verlief immer nach demselben Schema. Der Priester trug uns zunächst eine Passage aus der Bibel oder eine religiöse Geschichte vor, dann verteilte er ein Ausmalbild, das seine Schilderungen illustrierte. Einmal erzählte er uns von Lourdes. Wir waren begeistert von dieser wundersamen Quelle, die offenbar immer noch sprudelte und das nur ein paar 100 Kilometer von unserem Zuhause entfernt. Am selben Abend stürzte ich auf meine Mutter zu, als sie von der Arbeit zur Tür hereinkam. Ich berichtete ihr von der Grotte in der kleinen Stadt Lourdes in den Pyrenäen. Dass es da eine Quelle gebe, die anscheinend die Kraft habe, Menschen von unheilbaren Krankheiten zu befreien. Die Leute gingen mit Krücken dorthin und kämen ohne wieder nach Hause. Meine Mutter hörte mir zerstreut zu, während sie ein paar Einkäufe in die Küchenschränke räumte. Als ich vorschlug, meine Cousine nach Lourdes zu bringen, platzte es aus ihr heraus. Emily habe bereits literweise Wasser aus Lourdes getrunken. Jedes Mal, wenn irgendwer aus dem Dorf aus irgendeinem Grund nach Lourdes reiste, brachte er anschließend eine bis oben hin mit Quellwasser gefüllte Muttergottes-Plastikflasche für Emily vorbei und noch nie habe es geholfen. Das sei alles Unfug. Mit gesenktem Kopf trottete ich zurück an meinen Schreibtisch, um Hausaufgaben zu machen. Sie holte mich auf dem Flur ein und entschuldigte sich für ihre Gereiztheit. Es sei ja eine löbliche und gut gemeinte Idee, aber leider hätte sie es schon versucht. Wirklich sehr lieb, dass ich daran gedacht hätte. In meiner Kindheit hörte ich meine Mutter oft sagen, dass gerade nicht der richtige Zeitpunkt sei, um mit ihr über Gott zu sprechen und dass alles Beten und Bitten der Welt nichts gegen die Qualen meines Onkels, meiner Tante und meiner Cousine ausgerichtet hätte. Sie sagte, wenn es irgendwo einen Gott gäbe, hätte er ein solches Unglück niemals zugelassen. Von diesen Überlegungen wich sie nur bei Beerdigungen ab, wenn der Kummer sie zu einer ganz eigenen Art von Mystizismus trieb. Eines Abends saß sie vor dem Fernseher und beschimpfte den Papst als Idioten. Johannes Paul II. Hatte soeben, mitten in der AIDS-Pandemie, vom Gebrauch von Kondomen abgeraten. Dennoch weckte meine Mutter uns während des letzten Sommers meiner Cousine jeden Sonntag um 9 Uhr. Sie schickte uns in die Messe. Wir sollten für Emily beten. Es werde wahrscheinlich nicht viel nützen, aber uns bleibe kaum mehr etwas anderes zu tun. Materno-fetale Übertragung. Die ersten französischen Studien zu HIV-positiven schwangeren Frauen setzten 1987 ein. Lange Zeit ist es den Wissenschaftlern nicht klar, wie sich die materno-fetale Übertragung vollzieht, weshalb sie nur sehr schwer zu verhindern ist. Bei der Analyse der Proben von Föten aus Fehlgeburten sind selten Anzeichen einer Infektion zu erkennen. Man vermutet deshalb, dass die Ansteckung eher im letzten Drittel der Schwangerschaft erfolgt als in den ersten Monaten. Sukzessive werden weitere Momente identifiziert, in denen das Virus von der Mutter auf das Kind übergehen könnte. Während der Wehen, in der Austreibungsphase bei der Geburt, beim Stillen. Anfang der 1990er Jahre entdeckt man, dass der Krankheitsverlauf bei Kindern unterschiedlich zu sein scheint. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft die Übertragung des Virus durch die Mutter stattgefunden hat. Kinder, die im zweiten Trimester infiziert werden, entwickeln die Krankheit anscheinend sehr schnell. Bei Kindern, die erst am Ende der Schwangerschaft infiziert werden, verläuft sie deutlich langsamer und ähnlich wie bei Erwachsenen. Um den Ablauf der Übertragung nachzuvollziehen, werden zunächst Versuche an Mäusen vorgenommen. Man verabreicht ihnen verschiedene Substanzen, um zu sehen, ob diese eine Übertragung des Virus verhindern können. Aus technischen und ethischen Gründen bereiten der Forschung Versuche an Menschen in diesem Bereich große Schwierigkeiten. Erst 1991 fällt in den USA und 1993 in Frankreich der Startschuss für die Studie ACTG76 ANRS24. In Frankreich wird sie unter der Ägide von INSERM und ANRS durchgeführt und von Professor Jean-François Delfrécy geleitet. Der Pariser Immunologe ist damals am Krankenhaus Crémelin-Bicêtre tätig, wo er sich mit einem wahren Massensterben konfrontiert sieht. Es werden allein in dieser Einrichtung etwa 120 Todesfälle pro Jahr gezählt. Die Atmosphäre ist bedrückend. Im Rahmen der Studie ACTG76, ANRS24, erhalten die Mutter während der Schwangerschaft und ihr neugeborenes Kind in seinen ersten Lebenswochen AZT. Untersucht wird, ob das Mittel das Risiko einer materno-fetalen HIV-Transmission eindämmen kann. Es werden zwei Gruppen mit 477 schwangeren Frauen gebildet. Gruppe 1 wird mit AZT behandelt, Gruppe 2 bekommt ein Placebo. Entsprechend erhält nach der Geburt nur ein Teil der Säuglinge AZT. Die ersten Zahlen wecken Hoffnungen. Zum Zeitpunkt der Datenauswertung sind bereits 364 Kinder geboren. Die Übertragungsrate in der mit AZT behandelten Gruppe liegt bei etwa 8%, in der Placebo-Gruppe bei etwa 25%. Das Präparat zeigt also Wirksamkeit. Es grenzt das Risiko der Virusübertragung von einer Schwangeren auf ihr Kind ein. Aufgrund dieser ermutigenden Ergebnisse entscheidet die Ethikkommission, die Studie für die Patientinnen, die ein Placebo erhalten, abzubrechen und sie ebenfalls mit AZT zu versorgen. Die Daten werden im Februar 1994 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In der Folge beschließt die Weltgesundheitsorganisation, in diesem Bereich eine internationale Strategie auszuarbeiten. Ninja Turtles. Am Ende des Sommers hatte Emilie ihr Krankenhauszimmer schon für einige Wochen nicht mehr verlassen dürfen. Deshalb erhielt sie eine Sondergenehmigung, um ihre Familie im Dorf zu besuchen. Die Kleine war nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie war blass und abgemagert, konnte nicht einmal ein paar wenige Schritte gehen, ohne dass jemand sie stützen musste. Aber sie schien sich damit abgefunden zu haben, dass ihr Körper ihr nun alles verweigerte, was er ihr in der Vergangenheit gewährt hatte. Dass mein Bruder und ich Emilie nicht mehr im Krankenhaus besuchen wollten, hatten unsere Eltern letztlich akzeptiert. Bei diesem besonderen Anlass allerdings ließ uns meine Mutter keine Wahl. Der Krankenwagen, der meine Cousine transportierte, sollte am Nachmittag im Dorf eintreffen. Und so schärfte meine Mutter uns ein, pünktlich um 16 Uhr vom Schwimmbad nach Hause zu kommen, um ein bisschen Zeit mit Emilie zu verbringen. Ich kann mich nicht erinnern, in meiner Kindheit nur ein einziges Mal unpünktlich gewesen zu sein, außer an jenem Tag. Mein Bruder und ich schauten absichtlich nicht mehr auf die Uhr, die über dem Stuhl des Bademeisters hing. Wir hofften, zu spät zu kommen. Um 16.30 Uhr stand meine Mutter dann hinter dem Absperrgitter draußen. Wir konnten uns nicht mehr drücken. Im Auto auf dem Weg nach Hause hatte sie Mühe, ihre Wut im Zaum zu halten. Sie betonte den Ernst der Situation und erinnerte uns daran, dass dies vielleicht einer der letzten Momente war, die wir mit unserer Cousine verbringen würden. Mein Bruder und ich waren damals gerade einmal 11 Jahre alt und fühlten uns schon wie Versager. Emily wartete in dem Zimmer auf uns, in dem wir früher immer zusammen gespielt hatten. Unser Hausflur kam mir endlos lang vor, wie der Krankenhausflur ein paar Monate zuvor. Als wir das Zimmer betraten, saß sie brav da, schaute geradeaus auf den ausgeschalteten Fernseher. Die Stille war bedrückend. Wir setzten uns neben sie, fragten sie, ob sie Ninja Turtles spielen wolle, das hatte sie immer gemocht. Inzwischen, seit ihrem letzten Besuch im Dorf, waren wir allerdings schon ein paar Folgen weiter. Die Kulissen der letzten Levels schienen sie nicht besonders zu beeindrucken. Das metallische Scheppern der Konsole ersetzte jede Unterhaltung. Mein Bruder und ich hielten Emily den Joystick hin, damit sie ihn selbst bewegen könnte, aber selbst dafür fehlte ihr mittlerweile die Kraft. Ihr Blick verlor sich in den grellen Pixeln auf dem Bildschirm. Die Welten, zu denen sie sich zusammensetzten, packten sie nicht mehr. Die Krankheit hatte sie ihrer kindlichen Neugier und Begeisterung beraubt. Alles, was sie früher gefesselt oder erfreut hatte, entlockte ihr nur noch ein gleichgültiges Seufzen. Sie war es bald leid, dass wir sie aus den Augenwinkeln beobachteten, und fragte meine Mutter, ob sie sich irgendwo ausruhen könne. Meine Mutter brachte sie in mein Zimmer, dort schlief sie ein. Emily war ein letztes Mal gekommen, um mit uns zu spielen. Und wir waren nicht in der Lage gewesen, sie in unser Spiel mit einzubeziehen. Die Menschen, Orte, Möbel, alles war wie früher, doch es entzog sich ihr. Selbst wir, ihre Cousins, mit denen sie nachmittagelang auf den Dorfstraßen herumgetollt war und viele Abende vor schwachsinnigen Zeichentrickfilmen verbracht hatte, spiegelten ihr nur mehr die Erinnerung an ein Leben, das ihr entglitten war. Als sie aufwachte, bat sie meine Mutter, sie zu unseren Großeltern zurückzubringen.